Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute starten wir durch und zwar direkt ins All. Zu Gast ist Deutschlands erste Astronautin, Astrophysikerin Susanna Randahl. Sie soll 2021 auf die ISS fliegen. Mein Name ist Inga Michler. Diesen Podcast nehmen wir live auf. Wir sind auf der Better Future Konferenz der Welt am Sonntag in unserem Berliner Neubau. Und ich bin jetzt verbunden mit Susanna Randahl in Garching. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, sagen Sie, in wenigen Monaten soll es losgehen für Sie auf die ISS. Sind Sie schon aufgeregt? Wie fühlt sich das an?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es jetzt gerade nicht absehbar ist, wann wir fliegen. Also wir hatten tatsächlich einen Slot für 21, also für Herbst nächsten Jahres. Aber Corona, ich glaube, das ist jetzt einfach überall Thema, macht uns eben die Finanzierung gerade sehr, sehr schwer. Und das heißt, also wir stellen uns jetzt eher auf einen Flug 2022 ein. Aber natürlich ist es trotzdem aufregend, einfach ja auch bei Starts dabei zu sein, die mitzuerleben. Jetzt vor kurzem ist ja auch eine SpaceX-Rakete gestartet. Da war ich natürlich auch total aufgeregt, habe mir vorgestellt, wie es wäre, dort drin zu sitzen. Also klar, es ist immer wieder aufregend, aber man muss auch Geduld haben als Astronautin.
Ja, das üben Sie tatsächlich, weil es gab schon mal einen Starttermin und der wurde verschoben. Wie kam das?
Ja, es ist so, also in der Raumfahrt ist es einfach so. Also man gibt auch keine Starttermine, sondern man sagt immer nicht früher als. Also auf Englisch sagen immer not before summer 20. Und das ist dann auch wirklich so. Also es ist ja immer so, dass die Entwicklung der Trägersysteme, zum Beispiel jetzt bei SpaceX, wir wollen ja eben mit SpaceX fliegen, hat ihnen einfach auch länger gedauert. Also die hatten jetzt im Sommer den ersten astronautischen Test, jetzt vor kurzem eben die erste reguläre Mission. Das heißt, die können auch erst nächstes Jahr wirklich kommerzielle Missionen anbieten. Und dementsprechend ist dann alles auch nach hinten gerutscht. Aber in der Raumfahrt ist das normal. Da gewöhnt man sich dann dran, da braucht man einen langen Atem.
Ja, ist ganz normal. Ihre Mission allerdings ist eine ganz schön besondere, weil Sie sind nicht für das European Space, für die European Space Agency unterwegs, sondern tatsächlich mit einer privaten Initiative, die sich das Ziel gesetzt hat, die erste Frau aus Deutschland ins All zu schicken. Ja, warum Gottes Willen brauchen wir dafür denn private Spendengelder?
Das fragen wir uns auch bei der Astronautin. Aber es ist tatsächlich so, dass die Frauenquote generell bei Astronauten liegt bei ungefähr 10%. Also das heißt, ungefähr 10% aller Astronauten weltweit bis jetzt waren weiblich. Und der Vorreiter ist da ganz klar die USA. Also das heißt, die USA sind da auch inzwischen, die haben am Anfang teilweise auch positiv diskriminiert. Inzwischen brauchen sie das gar nicht mehr. Und das ist das Interessante. Also die haben am Anfang gesagt, okay, wir möchten so viel Inklusivität wie möglich, auch aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und natürlich auch viele Frauen. Und inzwischen ist es so, dass dort, ohne jetzt das speziell auszuwählen, auch genug Frauen dabei sind, dass sie ungefähr 50% Frauen haben. Aber in Europa sind wir leider noch nicht so weit. Und speziell in Deutschland ist es wirklich ein Problem. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt, warum ist gerade Deutschland so weit hinterher? Also dazu mal ein paar Zahlen erstmal. Sie haben es ja schon angesprochen gerade. In Deutschland hatten wir 11 Männer im Weltraum, keine einzige Frau. Der 12. Mann soll übrigens bald fliegen. Also das heißt, wir werden dann 12 deutsche Männer im Weltall gehabt haben. Das einzige andere Land, das mehr als 2 Astronauten im Weltall hatte und noch keine Frau, ist Kasachstan. Also das heißt, Deutschland ist weltweit, was die Gender Balance im Weltraum angeht, also komplett abgeschlagen auf dem allerletzten Schlusslicht. Und wir sagen uns halt, für die Astronautin sagen wir uns, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ein Land, das sich Gleichberechtigung groß auf die Fahne schreibt, das sagt, Frauen haben alle Möglichkeiten, es nicht schafft, eine Frau in den Weltraum zu schicken. Und das ist so wichtig, weil eben Astronauten inspirieren und gerade auch Kinder. Kinder schauen ja immer zu Astronauten auf. Also ich weiß, mein kleiner Neffe, der hat sich mal die Haare komplett abgeschnitten zum Horror seiner Mutter, weil er aussehen wollte wie Alexander Gerst. Weil klar, Alexander Gerst, der war da gerade im Weltraum. Haare, ja. Und da denke ich, da brauchen wir eben auch Vorbilder für die kleinen Mädchen, die sich halt da nicht sagen, ich möchte aussehen wie Alexander Gerst, sondern eben wie die erste deutsche
Susanna Randahl. Randahl, genau. Ganz genau. Also brauchen wir, das haben wir eben auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt, brauchen wir eine Frauenquote? Wir haben die Frage ein bisschen weiter gefasst für staatliche Forschungsprojekte. Und vielleicht spielt mir die Regie jetzt die Antworten ein. Oh ja, 65% der Zuschauerinnen und Zuschauer sagen ja. Wir brauchen eine Frauenquote in staatlichen Forschungsprojekten. Die sind also ganz bei Ihnen. 24% sagt nein und keine Meinung hat 11%. da müsste noch was gehen. Frau Randall, berichten Sie doch mal, was Sie da eigentlich genau im All vorhaben, wenn Sie denn dann da oben sind.
Also wir möchten erstmal eben mit einer kommerziellen Mission fliegen. Das ist ganz wichtig. Also wie Sie schon gesagt haben, fliegen wir eben nicht staatlich, nicht mit der ESA, also nicht auf normalem Weg. Das heißt, wir sind nicht nur für Gleichberechtigung Vorreiterinnen, sondern eben auch für die kommerzielle Raumfahrt, die, wie auch die Gleichberechtigung in den USA, schon sehr viel weiter ist. Also das heißt, das wären zwei neue Sachen sozusagen. Und deswegen ist das ganze Unterfangen auch so schwierig. Aber die Idee ist wirklich, dass wir zu einer Forschungsmission dorthin fliegen möchten. Also wir möchten auf die internationale Raumstation, auf die ISS und dort eine Forschungsmission machen. Und die Infrastruktur ist dort schon vorhanden. Also da gibt es alle möglichen Experimente zu Materialwissenschaften, zu allem Möglichen. Aber wir werden uns wahrscheinlich vor allem eben auf die physiologischen Experimente konzentrieren. Weil klar, in Deutschland liegen eben noch keine Daten zu Frauen in der Schwerelosigkeit vor, in dem Maße.
Ihre These ist sozusagen, dass sich Frauenkörper schwerelos anders verhalten oder andere Probleme aufweisen könnten als Männerkörper. Was soll da anders sein?
Das ist definitiv so. Und Frauenkörper sind nun mal anders als Männerkörper. Also ich glaube, und das ist auch ein Problem, nicht nur in der Medizin, das ist auch ein Problem bei Autos. Es gab ja diese Kampagne von Volvo vor kurzem, wo gezeigt wurde, dass eben die Crash-Test-Dummies am Männerkörper orientiert sind und deswegen Frauen bei einem Unfall ein viel höheres Risiko haben, schwer verletzt zu werden oder zu sterben. Also es war Wahnsinn, es hat mich total schockiert. Und so ist das eben auch in der Medizin. Der Standardmensch ist eben ein Standardmann und keine Standardfrau. Und tatsächlich ist es so, dass selbst Sachen, von denen man jetzt denkt, okay, da ist ja kein Unterschied zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel bei den Augen. Da würde ich jetzt als Nichtmedizinerin denken, okay, die Augen, Männer, Frauen, ist doch egal. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Schwerelosigkeit die Männer ihre Sehkraft einbüßen. Also das heißt, die Augen werden schlechter. Und bei den Frauen scheint es nicht der Fall zu sein.
Ach Mensch, dann sollten wir noch viel mehr Frauen da oben hinschicken, weil die sehen ja viel mehr.
Es ist sowieso so, ich werde oft gefragt, können Frauen das denn genauso gut wie Männer? Und da fange ich an zu lachen. Denn jetzt, selbst wenn man in Stereotypen denkt, dass Frauen vielleicht eher kommunikationsbereit sind oder auch Kompromisse eingehen, dass sie vielleicht auch multitaskingfähig sind, dann sind Frauen eigentlich heutzutage die besseren Astronauten. Denn das sind genau die Fähigkeiten, die eben gefragt sind. Also man muss gar kein Alpha-Mann mehr sein, der total stark ist und keine Angst hat, sondern es sind eben Menschen gefragt, die gut mit anderen zusammenarbeiten können, die gut kommunizieren können. Und das sollte man nicht vergessen, Frauen sind generell auch kleiner und leichter. Und jedes Gramm, das ins Weltall befördert wird, zählt. Also das heißt, wir haben auch da eigentlich einen Vorteil. Deswegen, wenn ich diese Frage bekomme, dann denke ich immer, ja, warum sollten wir überhaupt noch Männer ins All schicken? Also mal ganz provokativ gefragt einfach.
Ja, ganz wunderbar. Wie bereiten Sie sich überhaupt vor, mental und auch körperlich? Sind Sie sozusagen dauernd in Fitness und in Zentrifugen unterwegs, damit Ihr Körper so gestählt ist, dass Sie dann, wenn es losgeht, auch diesen Flug ohne größeren körperlichen Stress zumindest überstehen?
Man muss kein Superman sein. Mhm. Ich habe dazu auch tatsächlich ein eigenes Video gemacht, so ungefähr, wie wird man Astronaut und was braucht man. Und es geht einfach darum, dass Mann oder Frau gesund ist. Also sowohl psychologisch als auch physisch natürlich. Das heißt, natürlich bewege ich mich, natürlich schaue ich jetzt gerade, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, schaue ich, dass ich mich irgendwie anders auch trotzdem fit halte zu Hause oder laufen gehe draußen, Fahrrad fahren, was auch immer. Aber es reicht völlig, normal fit zu sein, also eine gute Kondition zu haben. Also ich laufe jetzt nicht jedes Wochenende einen Ironman. Das ist auch gar nicht gewollt. Aber die eigentlichen Fähigkeiten sind dann weniger körperlicher Natur, dass man besonders stark sein muss oder so, sondern eher wirklich geistiger Natur. Also was gefragt ist, ist auf jeden Fall ein technisches oder ein naturwissenschaftliches Studium oder auch eine Ausbildung, zum Beispiel wie Testpilot. Also Testpiloten sind auch sehr gefragt. Und darauf kommt es wirklich an. Also nicht, dass man jetzt wahnsinnig stark und wahnsinnig fit ist.
Und man muss auch Nerven behalten natürlich. Ich nehme an, das wird auch abgetestet, bevor man überhaupt jemanden da hochschickt. Wie reagiert diejenige oder derjenige in Stress- und Krisensituationen? Das heißt, sie haben stählerne Nerven.
Sagen wir es so, ich glaube nicht, dass ich stählerne Nerven habe, aber ich glaube, ich kann meine Ängste gut regulieren. Also es ist auch immer eine Sache, die mir sehr wichtig ist und die mich vielleicht auch teilweise von männlichen Astronauten unterscheidet, ist, dass die Leute immer sagen, hast du denn gar keine Angst? Und dann sage ich, klar habe ich Angst, natürlich habe ich Angst. Es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko, in den Weltraum zu fliegen. Aber für mich lohnt sich dieses Risiko. Und ich denke, das ist gerade bei Frauen oft ein Thema. Also es ist immer dieses, aber ich habe ja Angst, dann kann ich das ja nicht machen. Und dann sage ich, wenn du Angst hast, natürlich sollte man Risiken abwägen. Natürlich sollte man jetzt nicht ohne Fallschirm vom Dach irgendwo springen, ganz klar. Aber nur weil du Angst hast, ist es kein Grund, etwas nicht zu tun. Ich sage immer, gerade wenn du Angst vor etwas hast, ist es eigentlich ein Grund, sich das genauer anzuschauen und zu sagen, hast du jetzt Angst und ist diese Angst berechtigt? Will diese Angst dich schützen? Oder es ist einfach nur irgendeine Vorstellung, die dich davon abhält. Und gerade auch bei Frauen, ich kenne so viele Frauen, die Angst haben, Vorträge zu halten oder so. Und dann sage ich immer, ja, manche muss man vielleicht auch die Angst überwinden und sich diese Angst stellen. Und nur wenn man durch diese Angst hindurchgeht, kommt man am Ende auch zum Ziel.
Ja, und Sie machen sich ja in dem Fall, ist es ja völlig logisch, auch einzugestehen, dass man Angst hat, weil man ja sowas von abhängig davon ist, dass Technik funktioniert. Es reicht ja nicht, dass Sie alleine körperlich fit und geistig völlig ausgeglichen sind, sondern Sie müssen sich darauf verlassen, dass alle um Sie herum auch im richtigen Augenblick das Richtige tun. Und da ist es klar, dass das auch mit Ängsten verbunden ist. Und deswegen vielleicht wirklich an der Zeit, dass es jemand mal so offen und öffentlich eingesteht und nicht alle hingehen und sagen, oh, ich bin total cooler Kerl und mir macht das alles gar nichts. Und was ich spannend fand zu lesen, so ein bisschen mögen Sie auch das Risiko, oder? Ich habe Ihre Sportarten mir mal angesehen und die sind alle nicht unriskant. Gleitschirmfliegen, Bergsteigen und Tauchen. Sie sind besonders mutig.
Ja, da ist es auch eher wieder dieses Neuartige und dieses Andere, das mich anzieht. Also was mich immer schon, auch als Kind immer schon angezogen und inspiriert hat, war eben dieses Grenzen überwinden und Neues ausprobieren. Also ich wollte als Kind, gut, das ist jetzt politisch vielleicht nicht mehr so korrekt oder würde ich jetzt auch so nicht mehr sagen, ich wollte immer Piratin werden, weil das stand einfach für mich für totales Abenteuer, auf in neue Länder, mit fremden Menschen in Kontakt kommen. Also das war immer was, was mich sehr angetrieben hat. Und das ist beim Gleitschirmfliegen, beim Tauchen, auch beim Bergsteigen genauso. Also ich entdecke da eine neue Welt. Und darum geht es für mich. Da geht es nicht für mich darum, dass ich sage, oh, ich mache jetzt was super Riskantes, sondern es geht darum, wirklich auch einen anderen Blick auf die Sachen zu bekommen. Also beim Gleitschirmfliegen zum Beispiel ist es ja einfach, man sieht alles von oben. Und plötzlich merkt man dann da oben, okay, die eigenen vier Wände oder dieses kleine Leben da unten, was man hat, sieht aus dieser Vogelperspektive einfach ganz anders aus. Und man kommt auf ganz neue Gedanken. Und das ist das, was mich fasziniert an diesen sogenannten extremeren Sportarten und auch an dem Flug ins Weltall. Also einfach rauszukommen aus dem Ganzen, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten, das reizt mich.
Piratin war es also erst. Können Sie sich erinnern an den Moment, als Sie das erste Mal geäußert haben, Mensch, Astronautin, das ist auch ein cooler Beruf?
Ja, also Astronautin wollte ich auch werden. Gut, ich glaube, bei Kindern, also Astronautin, Piratin war ja alles, also alles irgendwie Action und Abenteuer. Hauptsache Abenteuer. Ich wollte tatsächlich eigentlich schon, seit ich denken kann, Astronautin werden. Und das war für mich immer so was, ja, sehr Abstraktes. Ganz viele Kinder wollen ja irgendwie Astronaut werden, klar. Das sieht man, sieht cool aus, ist eben Abenteuer. Und der Moment, wo ich dann, ich glaube, das auch wirklich für mich selber klar formuliert habe, war, als ich Sally Ride entdeckt habe. Das war die erste Amerikanerin im Weltraum.
Amerikanische Astronautin.
Genau, also nicht die erste Frau im Weltraum, aber die war eben, also ich bin bilingual aufgewachsen, eben mit der englischen Sprache. Und das heißt, ich hatte auch schon als Kind sehr guten Zugang eben zur englischsprachigen Literatur. Und die war eben in der englischsprachigen Literatur ein Star. Die hat sich auch sehr engagiert, gerade für Mädchen in MINT, also in den Naturwissenschaften. Die hat da sehr viel auch so Kinderbücher geschrieben und so. Und ich fand diese Frau einfach toll, weil ich gedacht habe, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste an einem Rollenmodell auch. Ich habe gedacht, ach, die hat Spaß bei dem, was sie tut. Die ist cool, die hat Spaß, die lächelt. Ah, das will ich auch. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn die da so happy mit ist, dann muss das ja was Erstrebenswertes sein. Und das hat sich dann so durch meine ganze Jugend eigentlich hindurchgezogen. Das war dann irgendwann auch ein Witz. Ja, Susi, du wirst die erste Frau auf dem Mars, ganz klar, passt schon. Ja klar, ich habe dann irgendwas anderes gelernt sozusagen, weil...
Naja, war schon in die Richtung Astrophysik, oder?
Ja. Also das war eben auch immer diese Faszination vor dem Unbekannten, glaube ich, die mich da angetrieben hat. Und eben das Weltall, ganz toll, also einfach etwas, worüber wir gar nichts wissen. Da habe ich eben das gemacht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dann nochmal die Chance bekommen würde, Astronautin zu werden. Aber klar, als ich dann die Anzeige gesehen habe, habe ich gedacht, wow, klar. Ich muss mich bewerben, sofort. Das ist mein Traumjob.
Sie sagen nochmal die Chance, weil Sie tatsächlich sich schon mal beworben hatten bei der ESA. Und das hat nicht geklappt. Das war das für Sie ein starker Rückschlag und eine riesige Enttäuschung? Oder wie fühlte sich das für Sie an?
Also tatsächlich war es keine Enttäuschung darüber, dass ich es nicht geworden bin. Denn ich habe Astrophysik nicht mit dem Ziel studierte Astronautin zu werden. Also das war für mich immer ganz klar. Und das sage ich auch Kindern, wenn die mich fragen, wie werde ich Astronaut? Dann sage ich immer, Astronaut zu werden ist super, halt dran fest, aber es kann nicht dein Plan A sein. Es ist einfach so, dass es nicht viele Stellen gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, wirklich ausgewählt zu werden, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist so klein, dass ich sage, mach erstmal etwas, was dir Spaß macht. Und mit den Naturwissenschaften oder technischen Berufen ist man dann bestens darauf vorbereitet. Also es muss definitiv nicht Astrophysik sein, um Astronaut zu werden. Ich bin auch gar nicht mit der Erwartung da reingegangen in die Astrophysik. Also es war eher so, dass ich mich beworben habe und gedacht habe, ach, da bewerben sich 10.000 Leute. Ich habe sowieso keine Chance. Und das war ein bisschen auch ja, das Problem. Also ich habe mich nicht wirklich angestrengt. Und das war eher das, was mich dann im Nachhinein beschäftigt hat, weil ich bin einfach in diese Tests reingegangen. Es gibt ja diese kognitiven Tests, die sind ein bisschen wie Intelligenztests, sehr viele, also da wird alles Mögliche abgefragt. Ich habe mich einfach nicht vorbereitet, weil ich irgendwie naiverweise gedacht habe, ach, entweder man ist schlau und dann schafft man das oder man ist nicht schlau und dann schafft man das nicht. Und das war eigentlich im Nachhinein eine total fatalistische Einstellung und die falsche Einstellung. Und dann bin ich eben in diesen Tests, klar, rausgeflogen. Und das war für mich auch der Grund bei der Astronautin.
Wie hätten Sie sich denn vorbereiten können, sagen Sie mal? Das finde ich schon spannend. Also auf kognitive Tests, die gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen. Und vielleicht hören uns Leute zu, die sagen, oh, genau so ein Test steht mir bevor. Wie hätten Sie sich besser vorbereiten können, wenn Sie zurückschauen?
Ja, also es gibt inzwischen ja so viele Möglichkeiten, also gerade auch online. Ich habe mich dann nämlich bei der Astronautin, bei der zweiten Bewerbung, wusste ich ganz genau, was auf mich zukommt. Das war dann vielleicht auch mein Vorteil, weil ich eben diesen Bewerbungsprozess schon mal durchlaufen bin. Und mir war klar, dieses Mal passiert mir das nicht nochmal. Also ich habe mich wirklich dann, also monatelang nach der Arbeit am Wochenende, also wirklich darauf vorbereitet, eben auf diese Tests, weil ich es eben so bereut hatte das erste Mal. Und ich habe mir einfach Pilotentests gekauft. Da gibt es Bücher, mit denen kann man trainieren. Also einfach diese... Es gibt alle möglichen Sparten, also Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit. Da gibt es auch Sachen, die muss man einfach wiederholen. Also jetzt Physik aus der Schule zum Beispiel. Man würde meinen, als Astrophysikerin kann ich das aus dem FF. Aber das vergisst man ja auch wieder. Wenn ich jetzt nicht jeden Tag Elektrizitätslehre anwende zum Beispiel, weiß ich das natürlich auch nicht mehr. Also das habe ich mir natürlich nochmal angeschaut. Solche Sachen eben. Oder Kopfrechnen. Wann rechne ich jetzt schon mal im Kopf? Ich habe meinen Computer, der macht alles für mich. Das heißt, ich habe dann auch Kopfrechnen geübt. Also solche Sachen, die man wirklich trainieren kann. Das ist natürlich mühsam, aber man kann das trainieren, ganz klar.
Und dann muss es doch auch irgendwo um dann die Persönlichkeit gehen, um Sachen, die man vielleicht nicht trainieren kann. Oder kann man selbst das trainieren? Stressresistenz zum Beispiel. Wie machen Sie das? Also Sie müssen ja irgendwo, Sie werden wahrscheinlich beobachtet, wie Sie einen Test machen und immer stärker unter Druck gesetzt. Und irgendwann schauen sich die Leute an, wie reagiert die? Wird die jetzt völlig hektisch? Geht der, ich weiß nicht, ob sogar gemessen wird, was ihr Pulsschlag macht? Wie sieht es damit
tatsächlich
aus?
Das war dann die zweite Phase. Also die erste Phase war wirklich rein kognitiv. Das waren dann diese kognitiven Tests unterschiedlicher Richtung. Und in der zweiten Phase wurde dann eben auf der psychologischen Ebene geschaut. Und da ging es dann tatsächlich darum, also uns wurde nichts irgendwie angeschlossen oder so, aber da waren immer Psychologen dabei, die uns beobachtet haben. Und es war eigentlich ganz interessant gemacht. Also uns wurde eben gesagt, ihr habt jetzt als Team diese Aufgabe. Und da war klar, wir mussten irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendein Computerspiel, wir mussten dann irgendwas umfüllen und wir mussten eben zusammenarbeiten und möglichst viele Punkte erarbeiten. Und uns wurde eben gesagt, ihr braucht viele Punkte. Aber eigentlich ging es darum, wie wir als Team kommunizieren und wie wir zusammenarbeiten. Und eben, dass wir auch, wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir haben nicht viele Punkte, dass wir trotzdem ruhig bleiben können und weiter konzentriert in der Sache arbeiten. Also das wurde schon sehr gut gelöst, glaube ich, von den vom Auswahlverfahren. Oder wir mussten einen Schnelligkeitstest machen. Und da mussten wir immer irgendwelche Kugeln irgendwo platzieren. Aber eben so schnell wie möglich unter sehr starkem Zeitdruck. Das war eigentlich nicht zu schaffen. Und da war es auch so, dass da zwei Psychologen daneben saßen. Und ich habe schon gedacht, okay, die schauen mich die ganze Zeit an. Da geht es wahrscheinlich nicht so sehr darum, wie viele Kästchen ich jetzt da irgendwie richtig platziere, sondern eben darum, wie ich reagiere und ob ich auch unter Stress cool bleiben kann. Und also ich denke, das kann man auch bis zu einem gewissen Grade trainieren. Also ich bin jetzt auch eigentlich eher jemand, ich würde sagen eher dynamisch. Und man kann tatsächlich mit, gerade mit Atemübungen oder mit Yoga, mache ich auch sehr viel, kann man das schon auch bis zu einem gewissen Grad trainieren, ganz klar.
Und sich dann auch überlegen, wie man im Team weiterkommt in dem Moment, anstatt hektisch alleine nur Kästchen zu machen, weil so wahrscheinlich sieht es dann genauso auf einer Raumstation aus, weil da ist ja auch ein Team. Sie haben mal gesagt, das ist so ein bisschen wie eine WG mit Leuten, die man sich nicht ausgesucht hat. Und mit denen muss man ja auch irgendwie zurechtkommen. Nun ist man da eingesperrt auf engstem Raum.
Klar, ich meine, das Schöne ist, dass wirklich fast alle Astronauten, also alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe zumindest, eins gemeinsam haben, die sind alle sehr umgänglich. Also eben weil die Astronauten ja nach diesen Gesichtspunkten ausgesucht werden, dass sie eben teamfähig sind, gut kommunizieren, auch in Konfliktsituationen, das haben wir auch während der Auswahl gemacht, trotzdem irgendwie gut zusammenarbeiten, nicht nur auf ihrem Standpunkt beharren. Deswegen ist es so, dass heutzutage generell die Astronauten relativ gut miteinander auskommen, auch wenn es natürlich eine Extremsituation ist und man sich vielleicht auch manchmal dann beherrschen muss.
Sie arbeiten ja im Hauptberuf an der Europäischen Südsternwarte am ALMA-Teleskop. Laut Website zumindest ist das Forscherteam dort ganz schön divers. Es gibt viele Frauen, habe ich gesehen, aus unterschiedlichen Ländern. Da ist es also gelungen, weibliche Navi-Talente sozusagen zu finden. Was machen denn die da besonders gut, dass nun alle Frauen aus überall, aus aller Welt genau dorthin kommen?
Ja, gut, also ich muss das ein bisschen relativieren. Wir haben trotzdem noch sehr viel mehr Männer als Frauen.
Okay, dann stellen Sie auf der Website, ich glaube, ich habe gezählt, da waren fast pari-pari Männer und Frauen, aber vielleicht sind dann nur die Vorzeige Männer dort auch unterwegs und irgendjemand hat das so designt, dass es gut aussah.
Auf den öffentlichen Webseiten, also jetzt in meiner Gruppe und bei uns ist der Frauenanteil relativ hoch, sind wir jetzt, glaube ich, bei 30-35%. Das ist in der Astronomie, also bei den Ingenieuren gibt es sehr viel weniger Frauen. Allerdings muss ich sagen, dass der Anteil der Frauen, also ich kann jetzt eigentlich nur für die Astronomie sprechen, wo ich mich auch in anderen Instituten auskenne, sehr viel höher ist als bei einem normalen deutschen Institut. Und das liegt leider für Deutschland oder für die deutsche Gesellschaft auch daran, dass wir eben eine europäische Organisation sind und keine deutsche Organisation. Und bei der ESO wird auch sehr, sehr, sehr genau darauf geachtet. Also wir bekommen alle regelmäßige Trainings, also Inklusionstrainings gegen dieses Unconscious Bias, also die unbewussten Vorurteile, die man hat, haben wir Trainings bekommen. Es wird immer darauf geachtet, dass in den Komitees mindestens eine Frau, besser noch zwei sind. Es wird auch immer darauf geschaut, wenn man jetzt Stellen besetzt, zum Beispiel für Postdocs, also wo dann viele Stellen vergeben werden, 6 oder 7 pro Jahr, wird immer darauf geschaut, dass man jetzt nicht nur Männer nimmt, sondern dass man auch wirklich eben auf eine Balance achtet. Also bei der ESO wird schon sehr, sehr genau darauf geschaut, auch wie miteinander umgegangen wird.
Das ist spannend. Vielleicht sollten hier die Unternehmen, die heute auf dem Kongress mit dabei waren, mal mit der ESO vernetzen, weil Unconscious Bias war viel Thema heute und die Frage, wie wir das überwinden können. Und wenn Sie schon Trainings dazu haben, dann können Sie da ja wirklich Vorreiter sein.
Ja, es ist ein Riesenthema und es gibt aber auch im Internet einfach Tests, die man an sich selber anwenden kann. Mhm. Und es ist wirklich erschreckend.
Erschütternd,
also gemacht. Ich habe auch ganz viele Unconscious Biases. Also wir sind alle davon betroffen, einfach weil wir in dieser Gesellschaft groß geworden sind und in dieser Gesellschaft leben. Und ich denke, der erste Schritt ist einmal, sich dessen bewusst zu werden, weil nur dann kann man auch in dem nächsten Schritt dann etwas daran ändern.
Ja, unbedingt. Aber im Duett mit Ihnen als erste Astronautin ist ja Insa Thiele-Eich, die selbst Tochter eines Astronauten ist. Wie wird es denn am Ende aussehen? Wird nur eine von Ihnen beiden fliegen können oder machen Sie das auch im Team? Steht das schon fest?
Ja, tatsächlich wird höchstwahrscheinlich nur eine von uns fliegen können, einfach aus finanziellen Gründen. Also wir stehen jetzt gerade sowieso vor großen Herausforderungen mit der Finanzierung überhaupt einer Mission für einer von uns. Und es ist einfach immer so bei astronautischen Missionen, dass zwei Astronauten trainiert werden, bis ganz zum Schluss. Weil klar, wenn ein Astronaut ausfällt in der letzten Sekunde und das kann einfach eine Erkältung sein oder Coronavirus jetzt oder egal was, dann muss der andere natürlich sofort bereitstehen. Also die Rakete wartet dann nicht, bis der erste Astronaut wieder verfügbar ist. Und deswegen trainieren wir eben zu zweit.
Und wird dann ganz zum Schluss, wer entscheidet? Schmeißen Sie da eine Münze oder wie geht das?
Nee, das wird ein Komitee sein. Also dann wird es nochmal so eine Endrunde geben sozusagen. Ich denke, das wird auch von den Trainingserfolgen abhängen und dann wird das irgendwann von einem externen Komitee entschieden, wer von uns dann fliegen darf.
Und das wirklich am Ende einen Tag, zwei vorher, wenn beide gesund sind und beide Startklar.
Ja, also normalerweise ist es schon einige Monate vorher, dass man weiß, wer der Prime ist und wer der Backup ist. Mhm. Aber trotzdem werden dann beide bis zum Ende trainiert.
Wenn wir jetzt mal vorspulen, zu dem Moment, stellen Sie sich vor, Sie sind geflogen, Sie waren die erste Deutsche im All und Sie landen sicher wieder auf der Erde. Wie denken Sie, wird diese Mission Ihr persönliches Leben verändert haben?
Also ich möchte es gar nicht wissen, weil ich mich gerne überraschen lasse von Neuem. Also ich hoffe, dass ich diesen berühmten Overview-Effekt, den ich ja auch schon beim Gleitschirmfliegen angesprochen habe, eben, dass man die Welt von außen sieht, dass ich den bekomme und damit vielleicht auch einen etwas anderen Blick auch auf die Probleme unserer Gesellschaft hier auf der Erde. Das hoffe ich schon. Ich hoffe vor allen Dingen auch für andere, dass ich eben den Mädels da draußen zeigen kann, hey, wir haben es wirklich tatsächlich geschafft. Wir haben privat mit sehr geringen finanziellen Mitteln eben eine Frau in den Weltraum geschickt. Und das war für mich so ein total verrückter Traum. Aber ich habe es geschafft. Und deswegen können sie es auch schaffen. Und deswegen denke ich, dass für mich dann diese Symbolkraft eigentlich noch wichtiger ist als das, was es mit mir persönlich dann macht.
Mhm. Ja, danke schön soweit. Jetzt wollen wir nochmal das Publikum reinholen und sehen, ob Fragen an Sie gekommen sind. Das ist sehr schön, weil Sie vor Ihrem Klavier sitzen, kommt die Frage, hilft Ihnen das Klavierspiel, um mentale Stärke zu entwickeln? Und was spielen Sie derzeit?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht, muss ich zugeben. Also für mich ist das Klavierspiel eher was, das mir einen Ausgleich verschafft zu dem doch sehr ansonsten durchgetakteten, sehr strukturierten Denken, was ich halt eben in der Astronautenausbildung und auch in meiner Arbeit bei der ESO immer brauche. Also es lässt mir eher Freiheit, auch mal kreativ zu sein, auch mal vielleicht spielerischer zu erleben. Ich würde sagen, es ist eher das, was das Klavierspielen für mich so wichtig macht. Und jetzt gerade, was spiele ich gerade? Ich spiele tatsächlich gerade Adele. Also ein Popsong. Ja. Ansonsten aber eigentlich eher Klassik.
Hier kommt noch eine Frage von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer. Was wäre aktuell Ihr größtes Ausschlusskriterium, um doch nicht in den Weltraum zu fliegen?
Also für mich wäre tatsächlich ein Ausschlusskriterium, also erstmal, aber das, ich denke nicht, dass es passieren wird, wenn ich Experimente machen müsste, die ich nicht mit mir selber vereinbaren kann. Gerade militärische Experimente, weiß ich nicht. Das wäre für mich etwas, was sehr, sehr schwierig wäre. Es würde auf die Details genau ankommen. Oder natürlich, wenn ich das Gefühl hätte, dass eben das Raumschiff nicht sicher ist oder nicht genug getestet worden ist.
Ja, und hier ist noch eine ganz schöne Frage. Wie werden Sie Ihre Freizeit im Weltraum gestalten?
Ich glaube, das ist ganz einfach. Also erstmal hat man nicht so viel Freizeit im Weltraum. Es ist alles sehr durchgetaktet, weil Astronautenzeit sehr teuer ist. Und hey, man schwebt über der Erde. Also ich glaube, das Tollste, was ich stundenlang machen könnte, ist einfach aus dem Fenster zu schauen oder aus der Kupola. Es gibt ja diese Aussichtsplattform, um mir die Erde einfach anzuschauen, wie sie unter mir hindurchgleitet.
Ja, wunderbar. Mit dem Bild danke ich Ihnen, wünsche Ihnen, dass Sie bald Gelegenheit haben, die Erde von da oben anzuschauen und wünsche Ihnen natürlich gute Reise. Herzlichen Dank, Susanna Randall.
Dankeschön.
Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen. Ich freue mich auf Sie.